Vom Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel.
Dritte Strophe, der zweite Geist. Scrooge erwachte mitten in einem tüchtigen Geschnarche und setzte sich im Bett auf, um seine Gedanken zu sammeln. Diesmal hatte niemand nötig, ihm zu sagen, dass es gerade eins sei. Er fühlte, dass er just zu der rechten Zeit und zu dem ausdrücklichen Zweck erwacht sei, um eine Zusammenkunft mit dem zweiten an ihn durch Jacob Marley Vermittlung abgesandten Boten zu haben. Aber bei dem Gedanken, welcher seine Bettgardinen das neue Gespenst wohl zurückschlüge, wurde es ihm ganz unheimlich kalt und so schlug er sie bei seinen eigenen Händen zurück. Dann legte er sich wieder zurück und beschloss, genau aufzupassen, denn er wollte den Geist in dem Augenblick seiner Erscheinung anrufen und wünschte, nicht überrascht und erschreckt zu werden. Leute von keckem Mut, die sich schmeicheln, es schon mit etwas aufnehmen zu können und immer an ihrem Platz zu sein, drücken den weiten Bereich ihrer Fähigkeiten mit den Worten aus, sie wären gut für alles. Vom Brotessen bis zum Menschenverschlingen, da zwischen beiden Extremen ohne Zweifel ziemlich viel Gelegenheit zur Betätigung ihrer Kräfte liegt, ohne gerade zu behaupten, dass es Scrooge so weit gebracht hätte, muss ich doch von dem Leser den Glauben fordern, dass er auf eine recht schöne Auswahl von Erscheinungen gefasst war und dass ihn nichts zwischen einem Wickelkind und einem Rhinoceros allzu sehr in Verwunderung gesetzt hätte. Eben weil er beinahe auf alles gefasst war, war er nicht vorbereitet, nichts zu sehen, und daher überfiel ihn ein heftiges Zittern, als die Glocke eins schlug und keine Gestalt erschien. 5 Minuten, 10 Minuten, eine Viertelstunde verging, aber es kam nichts. Die ganze Zeit über lag er auf seinem Bett, dem Kern und Mittelpunkt eines rötlichen Lichtes, das sich darüber ergoss, als die Glocke die Stunde verkündete und das, weil es nur Licht war, viel beunruhigender als ein Dutzend Geister war, da es ihn unmöglich erraten ließ, was es bedeutet oder was es wolle. Ja, er fürchtete zuweilen, er könnte in diesem Augenblick ein merkwürdiger Fall von Selbstentzündung sein, ohne den Trost zu haben, es zu wissen. Endlich jedoch fing er an zu begreifen, dass die Quelle dieses geisterhaften Lichtes wohl in dem anliegenden Zimmer sei, aus dem es bei näherer Betrachtung zu strömen schien. Wie dieser Gedanke die Herrschaft über seine Seele bekommen hatte, stand er leise auf und schlich in den Pantoffeln nach der Tür. In demselben Augenblick, wo sich Scrooge Hand auf die Klinke legte, rief ihn eine fremde Stimme bei Namen und hieß ihn eintreten. Er gehorchte. Es war sein eigenes Zimmer, daran ließ sich nicht zweifeln. Aber eine wunderbare Umwandlung war mit ihm vorgegangen. Wände und Decken waren ganz mit grünen Zweigen bedeckt, dass es aussah wie eine Laube, in der überall glänzende Beeren schimmerten. Die glänzenden, starren Blätter der Stechpalme, Misteln und des Efeus warfen das Licht zurück und erschienen wie ebenso viele kleine Spiegel. Eine so gewaltige Flamme loderte die Esse hinauf, wie sie dieses Spottbild eines Kamins zu Scrooge und Marleys Zeit seit vielen, vielen Wintern nicht gekannt hatte. Auf dem Fußboden waren zu einer Art von Thron Truthähne, Gänse, Wildbret, große Braten, Spanferkel, lange Reihen von Würsten, Pasteten, Plumpudding, Austerfältchen, glühende Kastanien, rotbackige Äpfel, saftige Orangen, appetitliche Birnen, ungeheure Stollen und siedende Punschbowlen aufgehäuft, die das Zimmer mit köstlichem Geruch erfüllten. Auf diesem Thron saß behaglich und mit fröhlichem Angesicht ein Riese, gar herrlich anzuschauen. In der Hand trug er eine brennende Fackel, fast wie ein Füllhorn gestaltet, und hielt sie steil in die Höhe, um Scrooge damit zu beleuchten, wie er in das Zimmer guckte. »Nur herein«, rief der Geist, »nur herein und lern mich besser kennen.« Scrooge trat schüchtern ein und senkte das Haupt vor dem Geiste. Er war nicht mehr der hartfühlende, nicht scheuende Scrooge von früher, und obgleich des Geistes Augen hell und mild glänzten, wünschte er ihnen doch nicht zu begegnen. »Ich bin der Geist der diesjährigen Weihnacht«, sagt die Gestalt. »Sieh mich an!« Scrooge tat es mit ehrfurchtsvollem Blick. Der Geist war gekleidet in ein einfaches, dunkelgrünes Gewand mit weißem Pelz verbrämt. Die breite Brust war entblößt, als verschmähe sie sich zu verstecken. Auch die Füße waren bloß und schauten unter den weißen Falten des Gewandes hervor. Und das Haupt hatte keine andere Bedeckung als einen Stechpalmenkranz, in dem hier und da Eiszapfen glänzten. Seine dunkelbraunen Locken wallten fessellos auf die Schultern. Sein munteres Gesicht, sein glänzendes Auge, seine fröhliche Stimme, sein ungezwungenes Benehmen – alles sprach von Offenheit und heiterem Sinn. Um den Leib trug er eine alte Degenscheide, gegurtet, aber sie war von Rost zerfressen, und kein Schwert steckte darin. »Du hast meinesgleichen nie vorher gesehen«, rief der Geist. »Niemals«, entgegnete Scrooge. »Hast dich nie mit den jüngeren Gliedern meiner Familie abgegeben. Ich meine, denn ich bin sehr jung, meine älteren Brüder, die in den vergangenen Jahren geboren worden sind«, fuhr das Phantom fort. »Ich glaube nicht«, sagt Scrooge, »doch es tut mir leid, es nicht getan zu haben. Hast du viele Brüder gehabt, Geist?«
»Mehr als 1800«, sagt dieser. »Eine schrecklich große Familie, wenn man für sie zu sorgen hat«, murmelte Scrooge. Der Geist der diesjährigen Weihnacht erhob sich.
»Geist«, sagt Scrooge demütig, »führ mich, wohin du willst. Gestern Nacht wurde ich durch Zwang hinausgeführt und mir wurde eine Lehre gegeben, die jetzt Wirkung zeigt. Heute bin ich bereit zu folgen, und wenn du mich etwas zu lehren hast, will ich gern hören. Berühre denn mein Gewand«, Scrooge tat, wie ihm geheißen, und hielt es fest. Stechpalmen, Misteln, rote Beeren, Efeu, Truthahn, Gänsespan, Ferkel, Braten, Würste, Austern, Pasteten, Puddings, Früchte und Punsch. Alles verschwand blitzschnell. Auch das Zimmer verschwand, das Feuer, der rötliche Schimmer, die nächtliche Stunde, und sie standen in den Straßen der Stadt am Morgen des Weihnachtstages, wo die Leute, denn es war sehr kalt, eine raue, aber fröhliche und nicht unangenehme Musik machten, indem sie den Schnee von den Straßenpflastern und den Dächern der Häuser zusammenfegten. Und daneben standen die Kinder und freuten sich und kreischten, wenn die Schneelawinen von den Dächern herunterstürzten und in künstlichen Schneestürmen zerstoben. Die Häuser erschienen schwarz und die Fenster noch schwärzer. Verglichen mit den faltenlosen weißen Schneedecke auf den Dächern und dem schmutzigeren Schnee auf den Straßen, dort war er von den schweren Rädern der Wagen und Karren in tiefe Furchen gepflügt. Furchen, die sich hundert und aberhunderte Mal kreuzten, wo eine Straße abging und die in dem dicken, gelben Schmutz und halb erstarrten Wasser labyrinthische Gerinnsel bildeten. Der Himmel war trübe und selbst die kürzesten Straßen schienen sich in einem dicken Nebel zu verlieren, dessen schweren Teile in einem rußigen Regen niederfielen, als hätte alle Essen von England sich auf einmal entzündet und qualmten Jens nach Herzenslust. Es war in der ganzen Umgebung nichts Heiteres und doch lag etwas in der Luft, was die klarste Sommerluft und die hellste Sommersonne nicht hätten verbreiten können. Denn die Leute, die den Schnee von den Dächern schaufelten, waren lustig und mutwilliger Laune. Sie riefen von den Dächern einander zu, wechselten dann und wann ein Schneeball, ein Pfeil, der harmloser war als manches Wort, und lachten herzlich, wenn er traf, und nicht minder herzlich, wenn er fehlging. Die Läden der Geflügelhändler waren noch halb offen und die Fruchthändler strahlten in heller Freude. Da sah man, als wäre es Westen lustiger alter Herren, große, runde, dickbäuchige Körbe mit Kastanien an den Türen lehnen oder in ihrem apolektischen Überfluss auf die Straße rollen. Da sah man braune, umfangreiche spanische Zwiebeln, in ihren Fettigkeit spanischen Mönchen gleichend und mutwillig den Mädchen winkend, die vorüberging und verschämt nach dem Mistelzweig schielten. Da sah man Birnen und Äpfel zu Pyramiden aufeinandergepackt, Trauben, die der Kaufmann in seiner Gutmütigkeit recht augenfällig im Gewölbe hängen ließ, das den Vorübergehenden der Mund gratis wässerte, Haufen von Haselnüssen, bemoost und braun mit ihrem frischen Duft, an vergangene Streifzüge im Wald durch das raschelnde, fußhohe, welke Laub erinnernd. Norfolk, Biffins, Fett und Kraus mit ihren Bräune von den gelben Orangen abstehend und gar dringlich bittend, dass man sie nach Hause trage und nach Tische esse. Ihr selbst die Gold- und Silberfische, die in einem Glase mitten unter den erlesenen Früchten standen, schienen zu wissen, dass etwas Besonderes los sei. Obgleich sie von einem dick- und kaltblütigen Geschlecht waren, und schwamm um ihre kleine Welt in langsamer und leidenschaftsloser Bewegung. Ach, die Kolonialwarenläden, fast geschlossen waren sie, vielleicht ein oder zwei Laden vorgesetzt. Aber welche Herrlichkeiten sah man durch diese Öffnungen. Nicht allein, dass die Wagenschalen mit fröhlichem Klingklang auf dem Ladentisch rumorten oder dass der Bindfaden so munter von seiner Rolle schnurrte oder dass die Büchse blitzschnell hin und her fuhren wie durch Zauberei. Oder dass der Mischgeruch von Kaffee und Tee der Nase so wohltat, nicht dass die Rosinen so wunderschön, die Mandeln so außerordentlich weiß,
die Zimtstängel so lang und gerade, die anderen Gewürze so köstlich, die eingemachten Früchte so dick mit geschmolzenem Zucker belegt waren, dass der kälteste Zuschauer entzückt wurde. Nicht allein, dass die Feigen so saftig und fleischig waren oder dass die Brignolen in bescheidener Koketterie in ihren verzierten Büchsen erröteten oder dass alles so gut zu essen oder so schön in seinem Weihnachtskleid war, das war es nicht allein. Die Kaufenden waren auch alle so eifrig und eilig in der Vorfreude auf das Fest, dass sie in der Türe gegeneinander rannten, wie von Sinn mit ihren Körben zusammenstießen und ihre Einkäufe vergaßen und wieder zurückliefen, um sie zu holen und tausend ähnliche Irrtümer in der bestmöglichen Laune begingen. Während der Kaufmann und seine Leute so frisch und froh waren, dass die blanken Herzen, die ihre Schürzen hinten zusammenhielten, ihre eigenen hätten sein können. Aber bald riefen die Glocken nach den Kirchen und den Kapellen, und die Leute gingen in ihren besten Kleidern und ihren feiertäglichsten Gesichtern durch die Straßen. Und zu derselben Zeit strömten aus den Nebenstraßen und Gässchen und namenlosen Winkeln zahllose Leute, die ihr Mittagessen in die Backstuben trugen. Der Anblick dieser Armen und doch so Glücklichen schien das Geistes Teilnahme am meisten zu erregen, denn er blieb mit Scrooge neben eines Bäckers Tür stehen und während er die Deckel von den Schüsseln nahm, als die Träger vorübergingen, bestreute er ihr Mahl mit Weihrauch seiner Fackel. Und es war eine gar wunderbare Fackel, denn ein paar Mal, als einige von den Leuten zusammengerannt waren und darüber heftig Wort fielen, besprengte er sie mit etlichen Tropfen Tau daraus. Und ihre gute Laune war augenblicklich wiederhergestellt, denn sie sagten, es sei eine Schande, sich am Weihnachtstag zu zanken. Jetzt schwiegen die Glocken und die Lehnen der Bäcker wurden geschlossen, und doch schwebte noch ein Schatten von allen diesen Mittagessen und dem Fortgang ihrer Zubereitung in dem getrauten, nassen Fleck über jedem Ofen. Und vor ihnen rauchte das Pflaster, als kochten selbst die Steine. »Ist eine besondere Kraft in dem, was deine Fackel ausstreut?« fragte Scrooge. »Ja, meine eigene.« »Und wirkt sie auf jedes Mittagsmahl an diesem Tag?« fragte Scrooge. »Auf jedes, sofern es gern gegeben wird, auf ein ärmliches am meisten.« »Warum auf ein ärmliches am meisten?« »Weil das meiner Kraft am meisten bedarf.« »Geist«, sagt Scrooge nach kurzem Nachdenken, »mich wundert's, dass du von allen Wesen auf den vielen Welten um uns herum wünschen solltest, diesen Leuten die Gelegenheit eines unschuldigen Genusses zu rauben.« »Ich«, rief der Geist, »du willst ihnen die Mittel nehmen, jeden siebten Tag zum Mittag zu essen. Und doch ist das der einzige Tag, wo sie überhaupt zu Mittag essen können«, sagt Scrooge. »Ich«, rief der Geist, »du willst doch Backstuben und ähnliche Plätze am siebten Tag geschlossen halten. Das kommt doch auf dasselbe heraus.« »Ich«, rief der Geist, »verzeih mir, wenn ich Unrecht habe. Es ist in deinem Namen geschehen und wenigstens in dem deiner Familie«, sprach Scrooge. »Es gibt Menschen auf eurer Erde«, entgegnet der Geist, »die uns kennen wollen und die ihre Taten des Stolzes, der Missgunst, des Hasses, des Neides, des Fanatismus und der Selbstsucht in unserem Namen tun, die uns in allem, was zu uns gehört, so fremd sind, als hätten sie nie gelebt. Bedenke dies und schreib ihre Taten ihnen selbst zu und nicht uns.« Scrooge versprach es, und sie gingen weiter in die Vorstadt, unsichtbar wie bisher. Es war eine wunderbare Eigenschaft des Geistes. Scrooge hatte sie bei dem Bäcker bemerkt, dass er bei seiner riesenhaften Gestalt doch überall leicht Platz fand und dass er unter einem niedrigen Dach ebenso schön und gleich einem übernatürlichen Wesen dastand wie in einem geräumigen hohen Saal. Vielleicht war es die Freude, die der gute Geist daran fühlte, diese Macht zu zeigen, vielleicht auch seine warmherzige, freundliche Natur und seine Teilnahme mit allen Armen, was ihn geradewegs zu Scrooge Commies führte. Denn er ging wirklich hin und nahm Scrooge mit, der sich an seinem Gewand festhielt. Auf der Schwelle stand der Geist lächelnd still und segnete Bob Cratchits Wohnung mit dem Tau seiner Fackel. »Denk doch, Bob hat nur 15, Bob die Woche. Er steckt sonnabends nur 15 seiner Namensvettern in die Tasche. Und doch segnet der Geist der diesjährigen Weihnacht sein Haus.« Im Zimmer stand Mr. Cratchits Frau in einem ärmlichen, zweimal gewendeten Kleid, schön aufgeputzt mit Bändern, die billig sind, aber für 6 Pence hübsch genug aussehen. Sie deckte den Tisch und Belinda, ihre zweite Tochter, half ihr dabei, während Master Peter mit der Gabel in eine Schüssel voller Kartoffeln stach und die Spitzen seines ungeheuren Hemdkrages, Bobs Privateigentum seinem Sohn und Erben zu Ehren des Festes geliehen, in den Mund nahm, voller Stolz, so schön angezogen zu sein und voll Sehnsucht, sein weißes Hemd in den fashionablen Parks zur Schau zu tragen. Jetzt kamen die zwei kleinen Cratchits, ein Mädchen und ein Knabe, hereingesprungen und schrien, dass sie an den Bäckerstür die gebratene Gans gerochen und gewusst hätten, es sei ihre eigene. Und in freudigem Träumen von Salbei und Zwiebeln tanzten sie um den Tisch und erhoben Master Peter Cratchit bis in den Himmel, während er, aber gar nicht stolz, obgleich ihn der Hemdkragen fast erstickte, in das Feuer blies, bis die Kartoffeln hochquollen und an den Topfdeckel klopften, dass man sie herauslassen und schälen möge. »Wo nur der Vater bleibt?« fragt Mrs. Cratchit. »Und dein Bruder Tiny Tim. Und Martha kam vorige Weihnachten eine halbe Stunde früher.« »Hier ist Martha, Mutter«, sagte ein Mädchen zur Tür hereintretend. »Hier ist Martha, Mutter«, riefen die beiden kleinen Cratchits. »Hurra, so eine Gans, Martha. Gott grüß dich, liebes Kind. Wie spät du kommst«, sagt Mrs. Cratchit, sie mehrmals küssen und ihr mit zutulichem Eifer Schal und Hut abnehmend. »Wir hatten gestern Abend viel zurecht zu machen«, antwortete das Mädchen, »und musst du heute mit allem fertig werden, Mutter.« »Nun, es schadet nichts, da du doch da bist«, sagte Mrs. Cratchit. »Setz dich ans Feuer, liebes Kind, und wärme dich.« »Nein, nein, der Vater kommt«, riefen die beiden kleinen Cratchits, die überall zur gleichen Zeit waren. »Versteck dich, Martha, versteck dich!« Martha versteckt sich, und jetzt trat Bob herein, der Vater. Wenigstens 3 Fuß ungerechnet der Fransen hing der Schal auf seine Brust herab, und die abgetragenen Kleider waren geflickt und gebürstet, um ihnen ein Ansehen zu geben. Tiny Tim saß auf seiner Schulter. Der arme Tiny Tim! Er trug eine kleine Krücke und seine Glieder wurden von eisernen Schienen gestützt. »Nun, wo ist unsere Martha?« rief Bob Cratchit und schaute im Zimmer herum. »Sie kommt nicht«, sagt Mrs. Cratchit. »Sie kommt nicht?« fragt Bob mit einem plötzlichen Absinken seiner fröhlichen Laune, denn er war den ganzen Weg von der Kirche Tims Pferd gewesen und im vollen Laufe nach Hause gerannt. »Sie kommt nicht zum Weihnachtsabend?« Martha wollte ihm keinen Schmerz verursachen, selbst nicht aus Scherz, und so trat sie hinter der Tür hervor und schlang die Arme um seinen Hals, während die beiden kleinen Cratchits sich Tiny Tims bemächtigten und ihn nach dem Waschhaus trugen, damit er den Pudding im Kessel singen höre. »Und wie hat sich der kleine Tim aufgeführt?«, fragt Mrs. Cratchit, als sie Bob wegen seiner Leichtgläubigkeit geneckt und Bob seiner Tochter nach Herzenslust geküsst hatte. »Wie ein Goldkind«, sagt Bob. »Und noch besser. Ich weiß nicht, wie es kommt, aber er wird jetzt so träumerisch vom Alleinsitzen und sinnt sich die seltsamsten Dinge zurecht. Heute, als wir nach Hause gingen, sagte er, er hoffe, die Leute sehen ihn in der Kirche, denn er sei ein Krüppel und es wäre vielleicht gut für sie, sich am Christtag an den zu erinnern, der einst Lahme gehen und Blinde sehen machte. Bobs Stimme zitterte, als er dies sagte, und zitterte noch mehr, als er hinzufügte, dass Tiny Tim stärker und gesünder werden würde. Man hörte jetzt seine kleine Krücke auf dem Fußboden und ihr noch mehr gesprochen ward, war Tim wieder da und wurde von seinem Bruder und seiner Schwester nach seinem Stuhl neben dem Feuer geführt. Während jetzt Bob seine Rockaufschläge zur Schonung in die Höhe krempelte, als ob es möglich gewesen wäre, sie noch mehr abzutragen, in eine Bowle aus Gin und Zitronen eine heiße Mischung zubereitete und sie umrührte und wieder an das Feuer setzte. Damit sie sich warm halte, gingen Master Peter und die 2 allgegenwärtigen kleinen Cratchits die Gans holen, mit der sie bald in feierlichem Zug zurückkehrten. Daraufhin erhob sich ein solcher Lärm, als wäre eine Gans das seltenste aller Vögel. Ein gefiedertes Wunder, gegen das ein schwarzer Schwan etwas ganz Gewöhnliches ist. Und wirklich war sie es auch in diesem Hause. Mrs. Cratchit ließ die Bratenbrühe aufweilen. Master Peter schmorte die Kartoffeln mit unglaublichem Eifer. Miss Belinda machte die Apfelsauce süß. Martha wischte die gewärmten Teller ab, Bob nahm Tiny Tim neben sich in eine behagliche Ecke am Tisch, die beiden kleinen Cratchits stellten die Stühle zurecht, wobei sie sich nicht vergaßen und nahmen ihren Posten ein, den Löffel in den Mund steckend um nicht nach Gans zu schreien, ehe die Reihe an sie kam. Endlich wurde das Gericht aufgetragen und das Tischgebet gesprochen. Darauf folgte eine atemlose Pause, als Mrs. Cratchit das Vorschneidemesser langsam von der Spitze bis zum Heft betrachtete und sich anschickte, es der Gans in die Brust zu stoßen. Aber als sie es tat und sich der langwartige Strom der Füllung ergoss, ertönte um den ganzen Tisch ein freudiges Gemurmel und selbst Tiny Tim, durch die beiden kleinen Cratchits ins Feuer gebracht, schlugen mit dem Heft seines Messers auf den Tisch und riefen ein schwaches »Hurra!« Nie hatte es so eine Gans gegeben. Bob sagte, er glaube nicht, dass jemals eine solche Gans gebraten worden sei. Ihr Zartheit und ihr Fett, ihre Größe und ihre Billigkeit waren der Gegenstand allgemeiner Bewunderung. Mit Hilfe der Apfelsauce und der geschmorten Kartoffeln gab sie ein hinreichendes Mahl für die ganze Familie. Und als Mrs. Cratchit einen einzigen kleinen Knochen noch auf der Schüssel liegen sah, sagte sie mit großer Freude, sie hätte doch nicht alles aufgegessen. Aber jeder von ihnen hatte genug und die kleinen Cratchits waren bis an die Augenbrauen mit Salbei und Zwiebeln eingesalbt. Jetzt wurden die Teller von Miss Belinda gewechselt und Mrs. Cratchit verließ das Zimmer allein, denn sie war zu unruhig, Zeugen dulden zu können, wenn sie den Pudding herausnahm und hereinbrachte. Wenn er nicht ausgebacken wäre, wenn er beim Herausnehmen Stücke zerfiele, wenn jemand über die Mauer des Hinterhauses geklettert wäre und ihn gestohlen hätte, während sie sich an der Gans erquickten, ein Gedanke, bei dem die beiden kleinen Cratchits vor Schreck bleich wurden. Hallo, eine Dampfwolke, der Pudding war aus dem Kessel genommen. Ein Geruch wie an einem Waschtag. Das war die Serviette. Ein Geruch wie in einem Speisehaus mit einem Pastetenbäcker auf der einen und einer Wäscherin auf der anderen Seite. Das war der Pudding. Nach einer halben Minute trat Mrs. Cratchit herein, aufgeregt, aber stolz lächelnd und vor sich den Pudding haltend, hart und fest wie eine gefleckte Kanonenkugel in einem Viertelquarter rumflammt und in der Mitte mit der festlichen Stichpalme geschmückt. Oh, welch wunderbarer Pudding! Bob Cratchit erklärte mit ruhiger und sicherer Stimme, er halte das für das größte Kochkunststück, das Mrs. Cratchit seit ihrer Heirat geliefert habe. Mrs. Cratchit meinte, da die Last von ihrem Herzen sei, wolle sie nur gestehen, dass sie wegen der Menge des Mehls gar sehr in Angst gewesen sei. Jeder hatte darüber etwas zu sagen, aber keiner sagte oder dachte, es sei doch ein zu kleiner Pudding für eine so große Familie. Das wäre offenbare Ketzerei gewesen. Jeder Cratchit würde sich geschämt haben, an so etwas nur zu denken. Endlich waren sie mit dem Essen fertig. Der Tisch war abgedeckt, der Herd gesäubert und das Feuer geschürt. Das Gemisch im Krug wurde gekostet und für fertig erklärt. Äpfel und Apfelsinen auf den Tisch gesetzt und ein paar Hände voll Kastanien auf das Feuer geschüttet. Dann setzte sich die ganze Familie Cratchit um den Kamin in einem Kreis, wie es Bob Cratchit nannte, obgleich es eigentlich nur ein Halbkreis war, Bob in die Mitte und neben ihm die Gläservorräte der Familie, zwei Passgläser und ein Milchkännchen ohne Henkel. Diese Gefäße aber hielten das heiße Gemisch aus dem Krug so gut, als wäre es goldene Pokale gewesen, und Bob schenkte mit strahlenden Blicken ein, während die Kastanien auf dem Feuer spuckten und platzten. Dann schlug Bob den Toast vor. »Uns allen eine fröhliche Weihnachten, meine Lieben. Gott segne uns!« Die ganze Familie wiederholte den Toast. »Gott segne jenen von uns«, sagte Tiny Tim, der Letzte von allen. Er saß dicht neben dem Vater auf seinem Stühlchen. Bob hielt seine kleine, welke Hand in der seinigen, als ob er das Kind liebte und wünschte, es bei sich zu behalten, aber fürchte, es könnte ihm bald genommen werden. »Geist«, sprach Scrooge mit einer Teilnahme, wie er sie noch nie empfunden hatte. »Sag mir, wird Tiny Tim am Leben bleiben?« »Ich sehe einen leeren Stuhl in der Kaminecke«, antwortete der Geist, »und eine Krücke ohne Besitzer, sorgfältig aufbewahrt. Wenn die Zukunft diese Schatten nicht ändert, wird das Kind sterben.« »Nein, nein«, drängte Scrooge, »ach nein, guter Geist, sag, dass es am Leben bleiben wird.« »Wenn die Zukunft diese Schatten nicht verändert«, antwortete der Geist abermals, »wird kein anderer meines Geschlechts das Kind noch hier finden. Was tut es auch, wenn es sterben muss, ist es besser, es tue es gleich und vermindere die überflüssige Bevölkerung.« Scrooge senkte sein Haupt, da er seine eigenen Worte von dem Geist hörte und fühlte sich überwältigt von Reue und Schmerz. Mensch, sprach der Geist, wenn du ein menschliches Herz hast und kein steinernes, so hüte dich, so heuchlerisch zu reden, bis du weißt, was und wo dieser Überfluss ist. Willst du entscheiden, welcher Mensch leben, welche Menschen sterben sollen? Vielleicht bist du in den Augen des Himmels unwürdiger und unfähiger zu leben als Millionen gleich dieses armen Mannes Kind. O Gott, solch Gewürm auf einem Blättlein reden zu hören über zu viel Leben unter seinen hungrigen Brüdern im Staub. Scrooge nahm des Geistes Vorwurf demütig hin und schlug die Augen nieder, aber er blickte schnell wieder in die Höhe, als er seinen Namen nennen hörte. »Es lebe Mr. Scrooge«, sagt Bob, »Mr. Scrooge, der Schöpfer dieses Festes.« »Der Schöpfer dieses Festes, wahrhaftig«, rief Mrs. Cratchit mit glühendem Gesicht, »ich wollte, ich hätte ihn hier, ich wollte ihm ein Stück von meiner Meinung zu Kosten geben, und ich hoffe, sie würde ihm schmecken.« »Liebe Frau«, sagt Bob beschwichtigend, »die Kinder, es ist Weihnachten.« »Freilich muss es Weihnachten sein«, sagt sie, »wenn man auf die Gesundheit eines so niederträchtigen, geizigen, gefühllosen Menschen wie Scrooge es trinken kann. Und du weißt es, Robert, dass er so ist. Niemand weiß es besser als du.« »Liebe Frau«, antwortet Bob mild, »es ist Weihnachten. Ich will auf seine Gesundheit trinken, dir und dem Feste zu gefallen«, sagt Mrs. Cratchit. »Nicht seinetwegen möge er lange leben. Ein fröhliches Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Er wird sehr fröhlich und sehr glücklich sein, das glaub ich.« Die Kinder tranken nach ihr. Es war das Erste, was sie an diesem Abend ohne Herzlichkeit und Wärme taten. Tiny Tim trank zuletzt, aber er gab keinen Pfifferling darum. Scrooge war das Schreckbild der Familie. Die Erwähnung seines Namens warf über alle einen düsteren Schatten, der volle 5 Minuten zum Verschwinden brauchte. Als er weg war, waren sie 10-mal lustiger als vorher, schon weil sie Scrooge los waren, den Schrecklichen. Bob Cratchit erzählte, dass er eine Stelle für Peter in Aussicht habe, die diesem ganze 5,5 Schilling wöchentlich eintragen werde. Die beiden kleinen Cratchits lachten fürchterlich bei dem Gedanken, Peter als Geschäftsmann zu sehen, und Peter selbst blickte gedankenvoll zwischen seinen Kragenenden hervor in das Feuer, als überlege er, in welchen Aktien wohl am besten seine Ersparnisse anzulegen seien, wenn er in Besitz dieser unglaublichen Summe käme. Martha, die bei einer Putzmacherin Gehilfin war, erzählte ihnen, was für Arbeit sie jetzt mache und wie viel Stunden sie in der guten Zeit arbeiten müsse und wie sie morgen früh auszuschlafen gedenke, denn morgen war für sie ein Feiertag. Auch erzählte sie, wie sie vor einigen Tagen eine Gräfin und einen Lord gesehen und dass der Lord fast so groß wie Peter gewesen sei. Bei diesen Worten zupfte Peter sein Hemdkragen so in die Höhe, dass sein Kopf darin verschwand. Während dieser ganzen Zeit ging Punsch und reife Kastanien um. Und dazwischen sang Tiny Tim mit seiner klagenden Stimme ein Lied von einem Kind, das sich im Schnee verlaufen, und sang es recht hübsch. In all dem war nichts Besonderes. Es waren keine hübschen Gesichter in der Familie. Sie waren nicht schön angezogen. Ihre Schuhe waren nichts weniger als wasserdicht. Ihre Kleider waren ärmlich und Peter mochte wohl das Innere eines Pfandleiherladens kennen. Aber sie waren glücklich, voller Dank für ihre bescheidenen Freunden, einig untereinander und zufrieden. Und als ihre Gestalten verblichen und in dem scheinenden Lichte der Fackel des Geistes noch glücklicher aussahen, verfeilte Scrooge Auge immer noch auf ihnen und hing vor allem an Tiny Tim. Es war jetzt ganz dunkel geworden und es fiel ein starker Schnee, und als Scrooge und der Geist durch die Straßen gingen, leuchtete der Glanz der lodernden Feuer in Küchen, Putzstuben und Gemächern aller Art über alle Maßen wundervoll. Hier zeigte die flackernde Flamme die Vorbereitungen zu einem trauerlichen Mahl, die heißen Teller, wie sie sich vor dem Feuer durch und durch wärmten, und die dunkelroten Gardinen bereit, Kälte und Nacht auszuschließen. Dort liefen alle Kinder des Hauses auf die verschneite Straße hinaus, ihren verheirateten Schwestern, Brüdern, Vettern, Basen, Onkeln und Tanten entgegen, um sie zuerst zu begrüßen. Hier zeigten sich an den Fenstern Schatten versammelter Gäste, dort eine Gruppe hübscher Mädchen in Pelzkragen und Pelzstiefeln, alle zugleich redend und mit leichten Schritten in ein Nachbarshaus eilend. Wir dem Junggesellen, der sie dort strahlend eintreten sah, und sie wussten es, die durchtriebenen kleinen Hexen. Wenn man nach der Zahl der Leute hätte urteilen wollen, die zu freundschaftlichen Besuchen eilten, hätte man glauben mögen, es sei niemand da. Aber stattdessen erwartete jedes Haus Gäste und in jedem Kamin loderte die Flamme. Wie sich der Geist freute! wie er seine breite Brust entblößte und seine volle Hand auftat und dahin schwebte, freigebig seine heitere und harmlose Fröhlichkeit über alles in seinem Bereich ausschüttend. Selbst der Laternenanzünder, der durch die dunklen Straßen rannte, um ihre trüben Nebel mit Licht zu erhellen, und der bereits herausgeputzt war, um den Abend irgendwo zuzubringen, lachte laut auf, als er den Geist vorüberschweben fühlte. Und jetzt, ohne dass vorher der Geist etwas gesagt hätte, standen sie auf einer kahlen, öden Heide, wo ungeheure Felsblöcke verstreut lagen, als wäre hier eine Begräbnisstätte von Riesen. Und Wasser breitete sich aus, wo es nur Lust hatte, und es hatte sich ausgebreitet, wenn es der Frost nicht gefangen gehalten hätte, und nichts wuchs dort als Moos und Gestrüpp und hartes, spitzes Gras. Tief im Westen hatte die untergehende Sonne einen Streifen glühenden Rots gelassen, der einen Augenblick auf die öde Steppe niedertauchte wie ein zünderndes Auge und immer tiefer und tiefer sank, bis er sich im Dunklen der tiefsten Nacht verlor. »Was ist das für ein Ort?« fragt Scrooge. »Ein Ort, wo Bergleute in den Tiefen der Erde arbeiten,« antwortet der Geist. »Aber sie kennen mich.« »Sie.« Ein Lichtstrahl aus dem Fenster einer Hütte. Und sie schwebten schnell darauf zu. Hier fanden sie eine fröhliche Gesellschaft um ein wärmendes Feuer sitzend, ein alter, alter Mann und eine greise Frau mit ihren Kindern und Enkeln und Urenkeln, alle in festlichen Kleidern. Der Alte sang ein Weihnachtslied mit einer Stimme, die nur selten das Heulen des Windes auf der Einöde übertönte. Es war schon ein sehr altes Lied gewesen, als er noch ein Knabe war, und von Zeit zu Zeit fielen sie alle im Chor ein. Und stets, wenn ihre Stimmen ertönten, wurde der Alte lebendig und laut, und immer, wenn sie aufhörten, sank seine Kraft wieder. Der Geist verweilte hier nicht, sondern befahl Scrooge, sich an seinem Gewand zu halten. Sie schwebten über die Öde, aber wohin? Doch nicht aufs Meer. Aufs Meer? Zu seinem Schrecken sah Scrooge eine Reihe grausiger, steiler Klippen und hinter sich das Land verschwinden, und sein Ohr wurde betäubt von dem Donnern der Wogen, wie sie unten in den grausenden Höhlen, die sie genagt hatten, heulten und brüllten und wüteten und mit wildem Grimm die Erde zu unterwühlen trachteten. Auf einer öde, halb im Wasser versunkenen Klippe, gewiss eine Meile vom Land entfernt, stand ein einsamer Leuchtturm. Das ganze trostlose Jahr hindurch umschäumten und umtäuten ihn die Wogen. Große Haufen von Seekraut umgaben seinen Fuß. Und Sturmvögel, man konnte glauben, dass sie vom Winde geboren waren, wie das Seekraut von den Wellen. Sturmvögel hoben und senkten sich um seine Spitze, wie die wogenden Wellen unten. Aber selbst hier hatten die zwei Turmwächter ein Feuer angezündet, das durch das Guckloch in der dicken steinernen Mauer einen hellglänzenden Streifen auf die nächtliche See warf. Die harten Hände sich über den Tisch hinreichend, an dem sie saßen, wünschten sie einander fröhliche Weihnachten und stießen mit den Grogbechern darauf an. Und einer der beiden, der Ältere noch dazu, mit einem Gesicht vom Sturm und Wetter gebräunt und gefurcht, wie die Galionsfigur eines alten Schiffes, stimmte ein mächtiges Lied an, das wie ein Sturmwind erdröhnte. Immer noch schwebte der Geist über die dunkel wogende See dahin, immer weiter und weiter, bis sie, wie der Geist des Scrooge sagte, fern jeder Küste sich auf einem Schiff niederließen. Sie standen neben dem Steuermann an dem Rad, dem Ausguck vorn neben den Offizieren, die gerade Wache hatten. Wie dunkle, gespenstige Gestalten standen diese auf ihrem Posten, aber jeder von ihnen summte ein Weihnachtslied oder hatten einen Weihnachtsgedanken, oder sprach leise zu seinen Kameraden von einem früheren Weihnachtsabend und heimatlichen Hoffnungen, die sich daran knüpften. Und jeder Einzelne an Bord, wachend oder schlafend, gut oder schlecht, hatte an diesem Tag ein herzlicheres Wort für seine Kameraden gehabt als an jedem anderen Tag des Jahres und ihn wenigstens einigermaßen gefeiert und hatte an die gedacht, die sich jetzt in der Ferne seiner erinnerten, und hatte gewusst, dass sie jetzt seiner freundlichen gedächten. Eine große Überraschung war es für Scrooge, während er dem Stöhnen des Windes lauschte und darüber nachdachte, wie es doch schauerlich sei, durch die öde Nacht über einen unbekannten Abgrund dahin zu gleiten, der Geheimnisse barg, so tief wie der Tod. Eine große Überraschung war es für Scrooge, sage ich, plötzlich ein herzliches Lachen zu vernehmen. Noch größer war Scrooge Überraschung, als er darin das Lachen seines eigenen Neffen erkannte und sich in einem hellen, behaglichen, warmen Zimmer wiederfand, während der Geist an seiner Seite stand und mit beifälligem, milden Lächeln auf diesen Neffen herabblickte. »Haha«, lachte Scrooge, »Neffe, haha!« Wenn jemand durch einen sehr unwahrscheinlichen Zufall einen Menschen weiß, der glücklicher lachen kann als Scrooge-Neffe, so kann ich nur sagen, ich möchte ihn auch kennenlernen. Stellt mich ihm vor, und ich werde mit ihm Freundschaft pflegen. Es ist doch eine gerechte und schöne Anordnung, dass wie Krankheit und Kummer auch in der ganzen weiten Welt nicht so unwiderstehlich ansteckend ist wie Lachen und Fröhlichkeit. Als Scrooge-Neffe lachte und sich den Bauch hielt und mit dem Kopf wackelte und die allermerkwürdigsten Gesichter schnitt, lachte Scrooge-Nichte so herzlich wie er, und die versammelten Freunde, nicht faul, fielen in den Lachchor ein. Ha, ha, ha! Er sagte, Weihnachten sei dummes Zeug, so wahr ich lebe, rief Scrooge-Neffe, und er glaubt es auch. Die Schande ist umso größer für ihn, Fred, sagt Scrooge-Nichte entrüstet. Gott segne die Frauen, sie tun nie etwas halb, sie sind immer in vollem Ernst. Sie war hübsch und sehr hübsch. Sie hatte ein liebliches, schelmisches Gesicht, einen frischen, vollen Mund, der zum Küssen gemacht schien, wie er es ohne Zweifel auch war. Alle Arten lieber kleiner Grübchen um das Kinn, die ineinander flossen, wenn sie lachte, und das sonnenhellste Paar Augen, das je erblickt werden konnte. Ja, sie war reizend, liebenswürdig, bezaubernd. Er ist ein komischer alter Herr, sagt Scrooge-Neffe, das ist wahr. Und nicht so angenehm, wie er sein könnte. Doch seine Fehler bestrafen nur ihn selbst, und ich habe keinen Grund, etwas gegen ihn zu sagen. Er muss doch sehr reich sein, Fred, meinte Scrooge-Nichte, wenigstens sagst du es immer. Und wenn schon, Liebste, sprach Scrooge-Neffe, sein Reichtum nützt ihm nichts. Er tut nichts Gutes damit. Er macht sich selbst nicht einmal das Leben damit angenehm. Er hat nicht einmal das Vergnügen zu denken, haha, dass er uns am Ende damit eine Freude machen wird. Ich habe keine Geduld mit ihm, bemerkte Scrooge-Nichte. Die Schwester von Scrooge-Nichte und all die anderen Damen waren derselben Meinung. Oh, ich habe Geduld, sagte Scrooge-Neffe. Mir tut er leid. Ich könnte nicht böse auf ihn werden, selbst wenn ich's versuchte. Wer leidet unter seiner bösen Laune? Er selber allein, sonst niemand. Jetzt hat er sich in den Kopf gesetzt, uns nicht leiden zu können, und will unsere Einladung zum Mittagessen nicht annehmen. Was ist die Folge davon? Er verliert nicht viel an unserem Essen. Nun, ich meine, er verliert ein sehr gutes Essen, unterbrach ihn Scrooge-Nichte. Die anderen sagten dasselbe.
Und man konnte ihr Urteil darüber nicht bestreiten, weil sie eben zu essen aufgehört hatten und jetzt mit dem Dessert bei Lampenlicht um den Kamin saßen.
Nun, es freut mich, das zu hören, sagte Scrooges Neffe, weil ich kein großes Vertrauen in diese junge Hausfrau setze. Was sagen Sie dazu, Topper? Ganz klar war's, Topper hatte ein Auge auf eine der Schwestern von Scrooge-Nichte geworfen, denn er antwortete, ein Junggeselle sei ein unglücklicher, heimatloser Mensch, der kein Recht habe, eine Meinung darüber auszusprechen. Worte, bei denen die Schwester von Scrooge-Nichte, die Runde mit dem Spitzkragen, nicht die mit der Rose im Haar, rot wurde. »Weiter, weiter, Fred«, sagte Scrooge-Nichte in die Hände klatschend. »Er bringt nie zu Ende, was er angefangen hat. Er ist ein so närrisches Kerlchen.« Scrooge-Neffe schwelgte in einem anderen Gelächter, und es war unmöglich, sich von der Ansteckung fernzuhalten, obgleich es die runde Schwester sogar mit Riessalz versuchte. Sein Beispiel wurde einstimmig nachgeahmt. »Ich wollte nur sagen«, meinte Scrooge-Neffe, »dass die Folge seines Missfallens an uns und seiner Weigerung, mit uns fröhlich zu sein, die ist, dass er einige angenehme Augenblicke verliert, die ihm nicht schaden würden. Gewiss verliert er angenehmere Unterhaltung, als ihm seine eigenen Gedanken in seinem dumpfigen alten Kontor oder in seiner Wohnung bereiten. Ich versuche ihm jedes Jahr Gelegenheit dazu zu geben, mag es ihm nun gefallen oder nicht, denn er dauert mich, er mag auf Weihnachten schimpfen, bis er stirbt, aber er muss doch endlich besser davon denken, wenn er mich jedes Jahr in guter Laune zu ihm kommen sieht, mit den Worten, »Onkel Scrooge, wie geht es Ihnen? Wenn es ihm nur den Gedanken einflößt, seinem armen Kommis 50 Pfund zu hinterlassen, so ist das doch wenigstens etwas, und ich glaube, ich packte ihn gestern. Jetzt war an ihn die Reihe zu lachen bei dem Gedanken, dass er Scrooge gepackt hätte, aber da er durch und durch gutmütig war und sich nicht viel darum kümmerte, worüber sie lachten, wenn sie überhaupt lachten, so stimmte er in ihre Fröhlichkeit mit ein und ließ die Flasche wacker herumgehen. Nach dem Tee kam die Musik an die Reihe, denn das war eine musikalische Familie, und sie wussten, was sie taten, wenn sie ein Glee oder ein Catch sangen. Darauf könnt ihr euch verlassen, namentlich Topper, der den Bass nach Noten brummen konnte, ohne dass die großen Adern auf der Stirn anschwollen oder sich sein Gesicht rötete. Scrooge Nichte spielte die Harfe recht gut und spielte unter anderen Stücken auch ein kleines Liedchen, ein bloßes Nichts, ihr hättet es in 2 Minuten pfeifen gelernt, das jenes Kind oft gesungen hatte, von dem Scrooge aus der Schule geholt worden war, wie ihm der Geist der vergangenen Weihnachten gezeigt hatte. Als Scrooge dieses Liedchen hörte, trat alles, was ihm der Geist gezeigt hatte, abermals vor seine Seele. Er wurde weicher und weicher und dachte, wenn er es vor Jahren hätte oft hören können, so hätte er die freundlichen Seiten des Lebens genießen können, ohne erst zu Marleys Geist seine Zuflucht und Belehrung nehmen zu müssen. Aber sie widmeten sich den ganzen Abend der Musik. Nach einer Weile fingen sie Fenderspiele an, denn es ist gut, zuweilen Kind zu sein. Und vorzüglich zu Weihnachten, da der Urheber dieses Festes selbst noch ein Kind war. Doch halt! Erst spielten sie blinde Kuh. Und ich glaube ebenso wenig, dass Topper wirklich blind war, wie ich glaube, er habe Augen in seinen Stiefeln. Ich vermute, die Sache war zwischen ihm und Scrooge Neffen abgekartet, und der Geist der diesjährigen Weihnachten wusste es wohl. Die Art, wie er die runde Schwester in den Spitzkragen verfolgte, war eine Beleidigung aller menschlicher Leichtgläubigkeit. Wo sie ging, ging auch er, die Feuereisen umstoßend über Stühle stolpernd an das Piano anrennend. Sich in den Gardinen verwickelnd, immer wusste er, wo die runde Schwester war. Wenn jemand gegen ihn gefallen wäre, wie es einige machten oder sich vor ihn hingestellt hätten, würde er getan haben, als bemühe er sich, ihn zu ergreifen, wäre aber augenblicklich umgekehrt, der runden Schwester nach. Sie rief oft, das sei nicht ehrlich, und das war es auch in der Tat nicht. Aber endlich hatte er sie gefunden, und ungeachtet ihres Sträums zwängte er sie in eine Ecke, aus der keine Flucht möglich war. Und da wurde seine Aufführung ganz abscheulich, denn sein Vorgehen, er kenne sie nicht, er müsse erst ihren Kopfputz anfassen, und um sie zu erkennen, einen gewissen Ring auf ihren Finger und eine gewisse Kette um ihren Hals befühlen, war ganz und ganz abscheulich. Und gewiss sagte sie ihm auch tüchtige ihre Meinung darüber, denn als ein anderer Blinder an der Reihe war, tuschelte sie hinter den Gardinen sehr vertraut miteinander. Scrooge Nichte nahm nicht teil an dem blinde Kuhspielen, sondern saß gemütlich in einer traulichen Ecke in einem Lehnstuhl mit einem Fußbänkchen davor, und der Geist und Scrooge standen dicht hinter ihr. Aber bei dem Fenderspielen tat sie mit und liebte ihre Liebe mit allen Buchstaben des Alphabets zur allgemeinen Bewunderung. Auch in dem Spiel Wie, Wann und Wo war sie sehr tüchtig und stellte zur geheimen Freude von Scrooge Neffen ihre Schwestern gar sehr in den Schatten, obgleich sie auch ganz gescheite Mädchen waren, wie es uns Topper hätte versichern können. Es mochte ungefähr 20 Personen da sein, junge und alte, aber sie spielten alle. Und auch Scrooge spielte mit, denn in seiner Teilnahme an den Vorgängen ganz vergessend, dass ihm seine Stimme nicht hörbar war, gab er oft seine Antwort auf die Frage ganz laut und riet auch oft ganz richtig. Dem Geist gefiel es sehr gut, ihn in dieser Laune zu sehen, und er blickte ihn so freundlich an, dass ihn Scrooge wie ein Knabe bat, noch warten zu dürfen, bis die Gäste fortgingen. Aber der Geist sagte, dies könne nicht geschehen. »Es fängt ein neues Spiel an«, sagt Scrooge. »Nur eine einzige halbe Stunde, Geist.« Es war ein Spiel, das man Ja und Nein nennt, wo Scrooge Neffe sich etwas zu denken hatte und die anderen erraten mussten, was auf ihre Fragen brauchte er denn nur mit Ja oder Nein zu antworten. Die schnell aufeinanderfolgenden Fragen, die ihm vorgelegt wurden, ergaben denn endlich, dass er sich ein Geschöpf dachte, ein lebendiges Wesen, ein hässliches, wildes Geschöpf, das zuweilen brumme und zuweilen spreche und sich in London aufhalte und in den Straßen herumlaufe und nicht für Geld gezeigt und nicht herumgeführt werde und nicht in einer Manegerie sei und nicht geschlachtet werde und weder ein Pferd, noch ein Esel, noch eine Kuh, noch ein Ochse, noch ein Tiger, noch ein Hund, noch ein Schwein, noch eine Katze, noch ein Bär sei. Bei jeder neuen Frage, die ihm gestellt wurde, brachte Scrooge Neffe aufs Neue in ein Gelächter aus und konnte gar nicht wieder herauskommen, so dass er vom Sofa aufstehen und mit den Füßen stampfen musste. Endlich rief die runde Schwester mit einem ebenso unauslöschlichen Gelächter, »Ich hab es, Fred, ich weiß es, ich weiß es. Was ist es?« rief Fred. »Es ist Onkel Scrooge!« Und der war es auch. Verwundert war das allgemeine Gefühl, obgleich einige meinten, die Frage, ist es ein Bär, hätte mit Ja beantwortet werden müssen, denn eine verneinende Antwort sei schon hinreichend gewesen, ihre Gedanken von Scrooge abzubringen, selbst wenn sie auf dem Weg zu ihm gewesen wären. »Nun, er hat uns Freude genug gemacht«, sagt Fred, »und so wäre es undankbar, nicht auf seine Gesundheit zu trinken. Hier ist ein Glas Glühwein dazu bereit. Es lebe Onkel Scrooge!« »Es lebe Onkel Scrooge«, stimmten alle ein. »Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neujahr, dem Alten sei er, wie er wolle«, sagte Scrooge Neffe. »Er wollte meinen Wunsch nicht annehmen, aber er soll ihn dennoch haben.« Dem Onkel Scrooge war es unmerklich so fröhlich und leicht zu Sinne geworden, dass er der von seiner Gegenwart nichts ahnenden Gesellschaft ihren Toast erwiderte und mit einer unhörbaren Rede gedankt haben würde, hätte ihm der Geist Zeit dazu gelassen. Aber alles verschwand im Hauch vom letzten Wort des Neffen, und Scrooge und der Geist waren schon wieder unterwegs. Sie gingen weit und sahen viel und besuchten manchen Herd, aber immer spendeten sie Glück. Der Geist stand neben Kranken, und sie wohnen heiter und hoffend, neben Wanderern in fernen Ländern, und sie träumten von der Heimat, neben solchen, die mit dem Leben rangen, und sie harrten geduldig aus, neben Armen, und sie wohnen reich, im Armenhaus und im Lazarett, im Kerker und in jedem Zufluchtsort des Elends, wo der Mensch in seiner kurzen, ärmlichen Herrschaft dem Geiste die Tür verschlossen hatte, spendete er sein Segen und lehrte Scrooge seine Weise. Es war eine lange Nacht, wenn es nur eine Nacht war, aber Scrooge zweifelte daran, denn die Weihnachtsfeiertage schienen in die Zeit, in der sie miteinander verrannen, zusammengedrängt zu sein. Es war auch sonderbar, dass der Geist offenbar älter wurde, während Scrooge äußerlich ganz unverändert blieb. Scrooge hatte diese Veränderung zwar bemerkt, sprach aber nie davon, bis sie von einer Kinderweihnachtsgesellschaft wegging, wo er bemerkte, dass des Geistes Haar schnell grau geworden war. »Ist das Leben der Geister so kurz?«, fragte Scrooge. »Mein Leben ist sehr kurz auf dieser Erde«, sagte der Geist. »Es endet noch in dieser Nacht.« »In dieser Nacht noch?«, rief Scrooge. »Heute um Mitternacht. Horch, die Zeit nahet schon.« Die Glocke schlug 11:45. »Vergib mir, wenn ich nicht recht tue, zu fragen«, sagte jetzt Scrooge scharf auf dessen Geistesgewand blickend, »aber ich sehe etwas Seltsames unter deinem Mantel hervorblickend, was nicht zu dir zu gehören scheint. Ist es ein Fuß oder eine Klaue? Nach dem wenigen Fleisch, was darauf sitzt, könnte es schon eine Klaue sein«, gab der Geist traurig zur Antwort und fuhr fort. »Sieh her!« Aus der weiten Falten seines Gewandes hervor erschienen jetzt zwei Kinder, elend, abgemagert, hässlich und mitleiderregend. Sie knieten vor dem Geiste nieder und hielten sich festgeklammert an dem Saum seines Gewandes. »O Mensch, sieh her!« rief der Geist. »Sieh hier, sieh hier!« Es war ein Knabe und ein Mädchen, fahlen Gesichtes, elend, zerlumpt und mit wildem, tückischem Blicke, aber doch auch ängstlich und gedrückt in ihrem Demut. Wo die Schönheit der Jugend ihre Züge hätte durchleuchten und mit ihren frischesten Farben kleiden sollen, hatte sie eine runzelige, abgelebte Hand, gleich der des Alters, berührt und versehrt. Wo Engel hätten thronen können, lauerten Teufel mit grimmigen, drohendem Blick. Keine Veränderung, keine Entwürdigung der Menschheit in allen Geheimnissen der Schöpfung hat so schreckliche, grauenerregende Ungeheuer aufzuweisen. Entsetzt fuhr Scrooge zurück. Da sie ihm der Geist auf solche Weise gezeigt hatte, versuchte er zu sagen, es wären schöne Kinder, aber die Worte erstickten ihm von selber, um nicht teilzuhaben an einer so ungeheuren Lüge. »Geist, sind das deine Kinder?« Weiter konnte Scrooge nichts sagen. »Es sind des Menschens Kinder«, erwidert der Geist auf sie herabschauend, »und sie hängen sich an mich, vor mir ihre Väter anklagend. Dieses Mädchen ist die Unwissenheit, dieser Knabe ist der Mangel. Schau sie beide wohl an und vor allem diesen Knaben, denn auf seiner Stirn sehe ich geschrieben, was Verhängnis ist, wenn die Schrift nicht verlöscht wird. Leugnet es«, rief der Geist seine Hand nach der Stadt ausstreckend, »verleumdet alle, die es euch sagen. Gebt euch zu um euer Parteizwecke willen und macht es noch schlimmer und erwartet das Ende. Haben Sie keine Stütze, keine Zufluchtsort? Rief Scrooge. Gibt es keine Gefängnisse? Sagt der Geist. Das letzte Mal die eigenen Worte von Scrooge gingen ihn gebrauchend. Gibt es keine Armenhäuser? Die Glocke schlug 12. Scrooge sah sich um nach dem Geister, aber er war verschwunden. Als der letzte Schlag verklungen war, erinnerte er sich an die Vorhersagung des alten Jacob Marley und sah die Augen erhebend ein grauenerregendes, tief verhülltes Gespenst auf sich zukommen, wie ein Nebel auf dem Boden dahin zu rollen pflegt.